Wohnung im himmlischen Haus. Heute soll es ein paar Einrichtungstipps geben. Ich hatte letztens über die Marie Hesse erzählt und sie lebte ja in einem anderen Jahrhundert. Und ich habe den Eindruck, dass Menschen zu alter Zeit mehr auch in ihrem inneren himmlischen Haus gelebt haben, als es uns heute leicht fällt. Und deswegen ist das Bedürfnis in mir, dass wir gemeinsam lernen, dieses himmlische Haus wieder genussvoll zu beziehen, es einzurichten. Und da wollen wir heute weitermachen. Wir hatten am Mittwoch zum Treff Gemeinde im Aufbruch einen Bibeltext, den ich voranstellen möchte und der uns auch da ein bisschen mit inspirieren soll, aus Epheser 4, die Verse 1 und 2. Paulus schreibt zu den Menschen in Ephesus, zu der Gemeinde in Ephesus: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Welche Punkte waren das alles? Was sollten wir innerlich anziehen? Das waren 4 Punkte. Der erste: Demut, Langmut, Sanftmut, in Liebe, genau. Ertragen, genau. Also in Liebe ertragen klingt etwas mühevoll, aber manchmal ist es auch so. Und ich habe mir überlegt, ich nenne mal die ersten 3 zumindest. Demut, Sanftmut und Langmut. Die sind ein gutes Beispiel dafür, die Wohnung im himmlischen Haus zu erkunden. Heute soll es mehr um die Demut gehen. Und dabei entführe ich euch in die alte Zeit, als das Volk Israel noch als Nomaden umherzog mit Zelten und Schaf- und Ziegenherden und so weiter. Und sie hatten dort eine Wohnung, eine große Wohnung. Das ist die Stiftshütte gewesen oder das Zelt der Begegnung. Ihr habt sicherlich davon schon einmal gehört, dass die Israeliten, die hatten ja nichts Besseres zu tun, das Leben war wahrscheinlich leicht genug, dass sie noch so eine Riesenwohnung mitschleppen konnten. Und das war eine Menge zu schleppen. Es gab einen Vorhof, das war ein mit Zeltstoff abgezäunter Bereich. Ich denke mal, etwas mehr als unser Grundstück. Man ging durch einen relativ breiten Eingang hindurch, wenn man hinein durfte. Und dann war in diesem Vorhof war ein Opferaltar, an dem Tiere geopfert wurden. Und dahinter befand sich ein Waschbecken, damit man ja auch dann so einigermaßen Hygiene praktizieren konnte. Und hinter dem Waschbecken war ein richtiges Zelt. Im Verhältnis von 3:1. Und in dieses Zelt durften längst nicht alle Leute, es durften nur Priester, die dafür berufen worden waren, auch dort Dienst zu tun. Wenn ihr in dieses Zelt reingekommen seid, dann war zur rechten Seite, was war da? Was für euch rechts? Schaubrottisch, genau. Dort war ein Tisch, an dem mal 2 Brote ausgestellt wurden. Und auf der linken Seite stand der Leuchter, die Menora, der 7-armige Leuchter. Dann ging man weiter geradeaus und da stand noch etwas Kleines. So, vielleicht die Größe. Nein, noch nicht. Der Räucheraltar, genau, ein Altar, auf dem geräuchert wurde. Ja. Und danach, nach 2 Drittel des Hauses, kam ein Vorhang, ein großer, und dahinter befand sich das Allerheiligste. Dieses Allerheiligste durfte nur sehr, sehr selten betreten werden von ganz bestimmten auserwählten Leuten. Und was befand sich hinter diesem Vorhang? Du du hast es gesagt, da befand sich die Bundeslade. Die Bundeslade, das war ein Kasten mit zwei Tragstangen und die musste ja auch getragen werden. Das war eine Holzarbeit mit Gold bezogen und auf dieser Bundeslade thronten zwei, sage ich mal, Engelfiguren, Cherubinen, die dies bewachten. Und was lag in diesem Kasten? Da gibt es verschiedene Darstellungen, aber es war so, ja genau, da war ein Aaronstab, also der Stab, der gesprosst hatte. Vielleicht. Aber noch was ganz Wichtiges. Manna, okay, das, was sie gesammelt hatten. Und noch etwas, ist eigentlich das Allerwichtigste mit. Die Gesetzestafeln. Also während die Völker ringsrum alle ihre Götterstatuen hatten mit Gesichtern und unterschiedlichen Darstellungen, hatte das Volk Israel Gesetzestafeln als Allerheiligstes. Das ist schon beachtlich. Also das Wort als eine Kraft, die ein ganzes Volk leiten möchte. Nicht nur als Wort, sondern als Kraft und als Leben. Dieses Heiligtum oder diese Stiftshütte, wie wir sagen, die heißt im Hebräischen Mishkan. Und Mishkan heißt nichts anderes als Wohnung. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wollen gemeinsam uns auf die Reise machen und diese Wohnung besuchen. Heute und beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal. Denn ich meine, wenn ich über Demut rede, über Sanftmut, über Langmut, dann könnte man jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt ein paar Tipps auf und dann versuchen wir mal das Beste daraus zu machen. Also dann machen wir uns einen guten Vorsatz, so wie zu Silvester, und dann schauen wir mal, was draus wird. Und dann sage ich euch, ich weiß, was draus wird. Also es droht zu scheitern. Manchmal gelingt es ja, dass man sich was vornimmt und dann ist es okay. Sondern es ist wichtig, dass wir es lernen, in uns zu gehen. Und wenn hier dieses Volk Israel diese Wohnung hatte, dann wurde diese Wohnung gebaut nach welchem Bauplan? In Exodus 25, Vers 8 steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, das sagt Gott. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild aller ihr Geräte, danach sollt ihr es machen. Dem Urbild. Diese Wohnung, die gebaut wurde, die ist auch in ihrer Art unvollkommen. Die Stoffe sind nicht perfekt. Da kommt Schmutz drauf. Der Opferaltar sieht aus wie, man will es nicht wissen, das Waschbecken reicht nicht hinten und vorn, alles zum Säubern. Perfekt ist das nicht. Aber es gibt ein Urbild. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder wohnt von euch in einer Wohnung. Die kann ganz klein sein. Ein Zimmer. Klo auf dem Treppenhaus. Die kann auch groß sein. Anstrengend, alles zu säubern, alles in Schuss zu halten. Es spielt keine Rolle. In euch drin ist ein Urbild, wie eure Wohnung sein darf. Jeder Mensch trägt eine Vorstellung davon, wie er seine Umhausung gestalten möchte. Und Natürlich sammeln wir ein Leben lang, von dem wir der Nachbar es macht, vom Fernsehen, von den Zeitschriften, sammeln wir Gestaltungstipps. Und die stimmen wir in uns ab und überlegen, was passt zu uns, was passt nicht zu uns. Und was zu uns passt, was wir gut finden, das übernehmen wir. Da gibt es bestimmte Grenzen. Zum Beispiel hier in den nordischen Ländern haben die Häuser ganz gerne einen massiven Bau. Steine. Und obendrauf kommt ein Dach, das ist selten flach, es ist meistens spitz. Das hat ja seinen Grund. Wenn wir nach Israel schauen, dann sind die Häuser selten spitz, sondern die sind flach. Das liegt daran, dass wir ja den Winter über zum einen nicht frieren möchten und zum anderen auch nicht nass werden möchten. Das Haus soll dicht sein. Und da hilft es in unseren Breitengraden sehr, wenn wir ein spitzes Haus haben, wo der Regen ablaufen kann, oder im Gebirge sind sie noch spitzer, dass die Schneelast das Dach nicht zerdrückt, sondern dass es abrutschen kann. Und so sind die Häuser, die wir bauen oder bewohnen, dienen dem Zweck, dass es uns gut geht, dass wir uns immer wieder auch zurückziehen können in uns, dass wir uns abschotten können vor den anderen Menschen, die vielleicht nerven, anstrengend sind, die uns Böses wollen, dass wir geschützt sind in der Nacht, wenn wir schlafen und wehrlos sind. All das macht die Wohnung. Und ein Volk möchte natürlich auch wohnen in einer guten Gemeinschaft. Und das war für das Volk Israel die Stiftshütte. Dort haben sie wesentliche Sachen ihres Volkes bearbeitet. Sie haben geschaut, wie sie die täglich auftretende Sünden, also wenn Menschen sich behaken und Mord und Totschlag geschieht, wie sie damit klarkommen, wie sie wieder ihr Volk ins Reine bekommen, dass es wieder eine Einheit wird, dass es nicht zerfließt nach außen und dann ist es kaputt, zerstritten. Und dafür war diese Wohnung. Aber das Wesentliche ist doch, dass ein Urbild existiert, dieser Wohnung. Und so wollen wir heute zum Stichwort Demut, wollen wir zum einen erstmal das große Interesse spüren, dort hineingehen zu wollen. Als nächstes kommt die Langmut. Beim nächsten Mal, da wird es darum gehen, wie wir denn in dieser göttlichen Wohnung verharren können. Also nicht noch schnell ein Gebet, noch mal fix Gott abgehandelt, sondern da sein, zu Hause sein. Und dann, danach, dann können wir heraustreten und wir schauen, wie Sanftmut uns umgibt wie ein Strahlenkranz. Und schauen, wie das nachher auch in der Gemeinde ausgelebt werden kann. Also soweit das, was mir vorschwebt. Lasst euch zum einen erstmal hineinnehmen in die Demut, in diese Sehnsucht nach dem Hause Gottes. Ich frage euch mal, was ist denn euer liebster oder eines eurer liebsten Einrichtungsgegenstand in eurer Wohnung? Was habt ihr besonders gern? Sagt einfach mal so ganz pauschal, auch wenn es nicht ganz stimmt, oder fällt euch, oh Mensch, habe ich ganz vergessen, das war doch viel lieber. Nein, ist erstmal egal. Nur mal so spontan. Was habt ihr besonders gern aus eurer Wohnung?
Kaffeemaschine,
okay. Kühlschrank. Ja.
Das Bett.
Auch, ja, gut. Die Heizung, ja. Das Sofa, Vielleicht auch manches Mitbringsel aus dem Urlaub. Zumindest partiell hat man es erstmal sehr lieb, bis es dann verblasst. Ja, so gibt es Dinge, die man in der Wohnung sehr lieb hat. Ähm, Wie groß muss dann eine Wohnung sein, damit man sich wohlfühlen kann? 47 Quadratmeter, das steht wahrscheinlich in SGB II. Ganz klein. Wisst ihr, wir in Deutschland, uns geht es relativ gut. Wir haben eine Wohnung, in der das Dach nicht undicht ist. Wir haben eine Sicherheit, falls wir es gerade mal nicht bezahlen können, dass der Staat für uns einspringt. Wir haben eine relativ hohe Verlässlichkeit, dass wir diese Wohnung, die wir haben, auch behalten können. Das gibt es nicht überall. Wir haben es vorhin wieder gehört und ich stelle mir ganz, ganz schlimm vor, wenn Menschen, ohne dass sie Motivation dazu haben, es wollen, einfach ihre Wohnung verlassen müssen und in den Krieg ziehen müssen. So wie es derzeit auch wieder tausendfach passiert. 10.000, 100.000-fach. Und in diesem Krieg ist man in einem Schützengraben, völlig verlassen. Es ist kalt, es regnet, es ist brutal. Man weiß nicht, wann der nächste Angriff kommt. Man ist mit dem Leben bedroht, man hat Familie zu Hause und ist fürchterlich alleingelassen. Wie soll man da leben? Mein Opa war im Krieg gewesen, 1940. Und er ist da im Kriegsgefangenschaft gekommen. Er hat in seinen Memoiren geschrieben, dass er sein liebstes Pferd verloren hatte, dass er sehr drunter gelitten hat. Und in der Kriegsgefangenschaft, das war in Italien, hat er dieses Kreuz geschnitzt. Hier unten drunter steht, gefertigt im Juli 1945 in der Gefangenschaft in Italien, Paul Meusel. Wisst ihr, woraus er das geschnitzt hat? Aus Munitionskisten. Das sind Gegenstände gewesen, die dem Krieg dienen, die Zerstörung brachten. Die hat er genommen in Kriegsgefangenschaft und hat dieses kleine Kreuz geschnitzt. Hier in der Mitte steht Jesus drauf und hier unten drunter Friede mit euch. Und ratet mal, was ein Soldat, der in Kriegsgefangenschaft ist, sich am liebsten wünscht. Dass Friede ist. Dass er wieder nach Hause kann. Dass es vorbei ist mit dieser Brutalität, mit der Ungerechtigkeit. Und dann hat er Menschen gerufen und gesammelt. Dann haben sie die Bibel aufgeschlagen und gelesen. Und sie haben aus den Versen der Bibel Stärke gefunden, Trost. Dieses kleine Kreuz war eine Wohnung, ein Trost für Menschen, die es nötig hatten, die keine Wohnung hatten. In diesem kleinen Kreuz haben Menschen gefunden, dass sie zu Hause sein können bei Gott. Dass es er ist, der tröstet und der Wohnung schafft. Wohnung muss nicht groß sein. Wohnung ist da, wo das Urbild der Wohnung in mir schlummert. Warum ist es nötig, sich diesem Heiligtum Gottes in Demut zu nähern? Ja, ja. Das ist in 1. Petrus 5, Vers 5. Dem Demütigen gibt er Gnade. Was ist Demut? Ja. niedrig gesinnt. Also nicht auf, wie bitte? Ah, das ist gut. Den Mut zu haben, nicht auf sein Recht zu pochen. Also es ist Mut. Niedrig zu sein klingt, ja, verstehe ich, aber das klingt so ein bisschen, ach, ich bin der Schlimmste, der Schlechteste, der Niedrigste der Welt, mir geht es ganz mies. Da fehlt ein bisschen noch der Mut dazu. Ich weiß nicht. Ja, gibt es noch eine Umschreibung? Ja? Okay, also man kann selbst nichts tun, sagst du. Ja, das ist. Ist das nicht auch Hochmut, wenn ich von mir denke, ich manage das? Klar, krieg mal hin. Hier habe ich ein Problem. Oh, mache ich, erledige ich sofort. Ist erstmal nicht schlecht. Es ist ja im Leben oft so, dass es so läuft und dass es auch ganz gut ist. Aber ich nehme meine gelernte Problemlösungsstrategie dazu. Und wenn wir uns Gott nähern wollen, dann kann er das nicht gut gebrauchen. Gott, ich komme jetzt zu dir. Also ich weiß ganz genau, was du willst. Mache ich, geht klar. Ich werde demnächst etwas sanftmütiger sein. Krieg ich hin, verspreche ich dir und tschüss. Klappt nicht. Man kann auch sagen, demütig sein ist die Gesinnung eines Dienenden. Einer, der demütig ist, der dient. Das ist natürlich auch, was Jesus sagt, für uns wichtig. Der unter euch groß sein will, der diene, sagt er. Wie ist ein Diener? Verlässlich. Der tut, was er aufgetragen bekommen hat, ja.
Aufmerksam.
Hilfsbereit.
Gehorsam.
Dem Chef gegenüber, ne? Genau. Natürlich. Ich meine, der hängt quasi an den Lippen des Chefs. Sobald er einen kleinen Wink gibt, weiß der Bescheid. Er ist abhängig von ihm. Und es macht er gerne, weil er weiß, der Chef, der hat den großen Plan und der Diener darf innerhalb dieses großen Planes sein Leben ausfüllen damit. Und weil es ein guter Plan ist, dient er gerne. Dieses Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen soll dieses demütige Verhältnis sein, das Dienende. Ich suche gleich noch eine Stelle. Im Psalm 51, Vers 19 steht, wenn man sich also Gott nahen will, dann hat man früher dann sein Lämmchen und den Arm gepackt und dann hat man es geschlachtet und hat damit Versöhnung erbeten. Und im Psalm 51, Vers 19 steht, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und geschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Also, ich brauche, wenn ich in dieses Heiligtum möchte, zu diesem Urbild der Wohnung, brauche ich schon mal kein Lässigkeitsstil an mir haben. Das ist wertlos. Sondern es ist wichtig, dass ich bereit bin. All das, was ich bisher gemacht habe, auch loslassen zu können. Ich weiß doch gar nicht, was Gott mit mir vorhat. Wie will ich denn da was festhalten? Ein zerbrochenes und geschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das hat damit zu tun, dass jeder von uns hat seine Strategien im Leben, wie es vorwärts geht, wie gelebt wird. Und wenn es gut geht, kommt man damit ganz gut durch. Das Leben zeigt eine Stabilität. Man ist einigermaßen im Gleichgewicht, auch in der Familie. Unter Freunden, Arbeitskollegen ist man anerkannt. Wenn es gut geht, dann scheinen sie sich zu bewähren und man behält sie ein Leben lang. Wenn es schlecht geht, dann scheitert man im Leben. Weil diese Grundsätze, die man sich gelegt hat, zu Jugendzeiten, zu Kinderzeiten, die scheinen nur vordergründig gut gewesen zu sein. Aber wenn man dann weiter sieht, bewähren die sich nicht. Und dann ist es furchtbar. Dann geht diese innere Wohnung verloren. Ich kann mich noch an den Augenblick erinnern, dass hier von 20, 30 Jahre her, saß einmal ein Obdachloser. Ich habe mich zu ihm gesetzt, ich glaube, wir sind gerade aus der Bibelstunde gekommen oder so, ich weiß nicht genau, zu ihm gesetzt und habe ihn reden lassen. Warum er unterwegs ist und was er möchte. Und ob er eine Wohnung hat. Ja, er hat eine Wohnung, irgendwo im Norden, an der Ostsee. Aber er muss unterwegs sein, er muss unterwegs sein, er muss unterwegs sein. Irgendetwas ist da oben kaputt gegangen, so richtig kaputt gegangen, dass er seine eigene innere Wohnung nicht mehr finden konnte. Man hat ihm angemerkt, wie furchtbar es für ihn ist, unterwegs zu sein, ständig auf der Flucht vor sich selber. Keine Chance, wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und die Wohnung, die oben ist, die wartet vielleicht, aber er kann sie nicht beziehen, weil er nicht zu Hause sein kann darin. Wie kann das repariert werden? Nur, indem man komplett von vorn anfängt. Indem man manche falsche Voraussetzungen, die man im Leben gesetzt hat, wieder zurücknimmt. Wir Christen sagen dazu, indem man sich umkehrt. Dazu muss man aber erstmal zu dem Punkt zurück, in dem diese falsche Voraussetzung für sein Leben als Fest und als Wohnungsbestandteil angenommen wurde. Die muss man erstmal erkennen. Psalm 15, Vers 1 steht: Gott, wer darf in deinem Zelt wohnen? Wer darf wohnen auf deinen heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Wenn ich mich in diese innere Wohnung begeben möchte, da wo Gott wohnt, geht es nicht ohne Wahrheit. Wahrheit ist ein schwieriges Wort. Das Problem ist, dass wir dieses Wort im Munde führen und es inflationär benutzen. Wahrheit ist Was ist Wahrheit?
Die reale Darstellung der Dinge.
Ja, die reale Darstellung der Dinge. Aber sind wir nicht alle mit einer Wunschvorstellung umgeben, wie es zu sein hat, auch in dieser Gemeinde. Und es fällt uns echt schwer, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Wenn wir aber in diese Wohnung wollen, also Wahrheit nach außen ist wirklich schwer. Da wird geflunkert und es wird alles Mögliche erzählt. Es werden Ausreden genommen, das muss alles nicht stimmen. Ich finde, das ist, also wenn ich an mir den Anspruch stellen würde, immer wahr reden zu wollen dem anderen gegenüber, würde ich sagen, kann ich scheitern, also kann ich nicht und will ich nicht. Weil es gibt da Grenzen. Zum Beispiel, das sagt ja auch der Gesetzgeber, dass man auch nicht immer die Wahrheit sagen muss. Wenn zum Beispiel einer, der eine Person einstellt, eine Frau will eine Arbeitsstelle haben und der Arbeitgeber fragt, sind Sie lesbisch? Dann darf sie lügen. Schwanger oder sonst was. Schwanger ist noch so eine Sache, da muss man aufpassen. Das heißt, dass es in unserem Leben oft Angriffe von außen gibt, die unzulässig sind. Menschen wollen uns in die Ecke drängen, wollen uns beherrschen. Und in diesen Fällen bin ich clever. Ich lasse den anderen dann unklaren, was ich sage. Das ist eine Taktik, die mir sehr geholfen hat, solche unzulässigen Angriffe abzuwehren. Es ist natürlich eine Kunst, dann nicht zu lügen, sondern die Wahrheit gekonnt zu verschleiern, die man dem anderen nicht mitteilen möchte, damit man sich nicht angreifbar macht. Wir können gern darüber auch nachher diskutieren, inwiefern das gut oder nicht gut ist, aber ich sage nur mal, wie es mir geht. Und ich stehe auch dazu, denn das gehört zur Wahrheit, dass ich mitteile, Vorsicht, wenn ein unzulässiger Angriff von dir kommt, mache dich darauf gefasst, dass ich blocke. Es ist nichts schlimmer, als wenn Menschen Sklaven der anderen werden, unfreiwillig. Genau das tun, was der andere will. Das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass du dein eigenes Inneres zur Entfaltung bringst. Dass du selbst dein Leben, in dem, wie es geschaffen ist und für das es vorherbestimmt ist, ausleben kannst. Und da hat ein anderer nicht drin rumzuvorwerken. Der hat nichts zu bestimmen darüber. Selbst die Eltern nicht. Okay, also wenn die Kinder klein sind, dann ja, die Eltern müssen schon Richtschnur geben, aber im positiven Sinne. Und das ist als Eltern echt schwer. Ich hatte jetzt ein Gartenbuch zur Hand genommen, wir dachten, das werden wir mal ausrangieren. Und da fand ich doch wirklich einen ganz köstlichen Brief, geschrieben von meiner lieben Frau 1990. Da warst du noch gar nicht da, Manuel, da war der Tobias vielleicht ein Jahr alt. Und jetzt in die Hände gefallen und gelesen und dann habe ich gelesen, wie sie erzählt hat. Sie war nämlich in Weißenfels auf Wohnungssuche, ich war in Kuben, habe dort noch gewohnt und wir wollten ja umziehen, weil der Schwiegervater dann auch gestorben ist. Nee, das war davor noch eventuell, ne? Das war noch, ich bring's durcheinander. Jedenfalls, es war so ein Aufbruch, ein Umbruch und dann hat sie erzählt, dass der Tobias, der kleine Tobias, einfach immer nur geschrien hat und wach geworden und geschrien. Und es wurde immer schlimmer. Und er konnte sich nicht beruhigen. Und dann ging der halbe Brief um dieses Geschrei vom Tobias. Macht er heute nicht mehr. Heute machen es die Kinder. Und da waren wir auch auf Wohnungssuche. Es war ein Umbruch, ja. Und das ist nicht einfach, damit fertig zu werden. Also, dass man auch dann Kinder an die Hand nehmen kann in solchen schwierigen Situationen und dann sanftmütig bleibt. Wohl den Eltern, denen das gelingt. Ich wollte nur sagen, es ist nicht einfach. Und solche Angriffe, die darf man abwehren, die soll man abwehren, damit man selbst in sich die eigene Aufgabe verwirklichen kann. Wir dienen zwar einander in der Gemeinde, aber in erster Linie dienen wir dem Höchsten, dienen wir Gott. Und dieser Dienst schweißt uns als Gemeinde zusammen. Demütigkeit ist wichtig, diese Liebe zur Wahrheit. Das heißt, wenn ich jetzt in diese innere Wohnung gehe oder gehen möchte, dann ist es am besten, in Demut zu schweigen und all das, was das Leben ausmacht, offenzulegen. Keine Schmuddelecke in unserer Wohnung hat vor den Augen Gottes Bestand. Dass sie versteckt werden würde, dass sie verdeckt werden würde, meine ich. Die Schmuddelecken, die gehören dazu, das ist kein Problem. Aber es macht keinen Sinn, dass wir sie verstecken wollen. Gott, hier bin ich in aller Demut und nun nimm mich und zeig mir meinen Weg und dort darfst du reingucken, dort darfst du reingucken, dort nicht. Das nicht. Das ist, nee, da bin ich noch nicht wirklich so, das, nee, lass mal außen vor, aber ich komme zu dir. Darf ich euch verraten, das funktioniert nicht. Das, was ihr seid, mit allem, was ihr tut und denkt und handelt, das kann völlig offen sein. Nicht vor anderen. Vor anderen haben wir diesen Schutz, aber vor Gott. Und wisst ihr, dass es eine spannende Sache ist, sich Gott so zu öffnen mit all dem? Wir haben es von Kindheit auf gelernt, sich immer zu schützen und entschuldigen zu müssen und so zu tun, als wäre es anders. Und da ist auf einmal ein Raum für uns, in dem wir ganz Mensch sein dürfen. Mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Stärken und Schwächen, mit allen Fehlern und mit allen Sachen, die gut gelaufen sind. Es spielt keine Rolle vor Gott. Die Menschen, die in den Tempel kamen, die sind gekommen, natürlich, weil sie schuldig geworden sind einander, weil sie gelitten haben, weil sie nicht klarkommen mit dem Leben. Das kann offen zugegeben werden. Und dann geht man zu Gott und dann erfährt man dort das, was man braucht, um weiterleben zu können, und zwar, um die Wohnung in sich gestalten zu können. Und da lesen wir in Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger des Heiligen, der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist unsere Berufung. Wir dürfen Gottes Hausgenossen sein. Wenn wir in uns zu Hause sind, dann ist Gott da. Wir dürfen ihn begrüßen und sagen, schön, dass du da bist. Egal in welcher Wohnung wir leben, egal in welcher Situation wir sind, Gott ist da und schafft uns Wohnung. Und sei es nur durch so ein Kreuz, unter dem sich Menschen versammeln, die überhaupt keine Wohnung mehr haben. Diese Sehnsucht nach dem Heiligtum, die dürft ihr spüren. Es ist auch okay, wenn wir als Gemeinde sagen, okay, also der Vorhof reicht uns völlig aus. Denn es steht ja im Psalm 84, denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als 1000 andere Tage. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Da sehen wir, wie das wertgeschätzt wurde, auch damals, dieses Haus Gottes, dort in der Nähe sein zu dürfen. Und das ist diese große Sehnsucht, die ich wünsche, dass wir sie spüren können. Dort ist man wahrhaft zu Hause. Es kann passieren, dass ihr eure Wohnung verliert. Es kann passieren, dass Schicksalsschläge kommen und nichts ist, wie es vorher war. Aber die Wohnung in Gott darf nicht verloren gehen. Das ist das, was das Leben lebenswert macht. Das ist das, wo man glücklich sein darf. Die Wohnung in Gott ist das, worum sich das Leben dreht. Und deswegen gebe ich euch nochmal drei ganz praktische Einrichtungstipps mit zum Schluss. Wenn ihr nach Hause kommt, schaut euch eure Wohnung mal genau an. Was steht da drin? Wie empfindest du dabei? Freust du dich oder leidest du? Kein Kommentar. Und dann schaut mal, was in dieser Wohnung aufzuräumen ist. Was ist schon so lange da und wartet, dass es behandelt wird, dass es bearbeitet wird? Was brauchst du in deinem Leben wirklich? Oder was ist nur Ballast? Es gibt ja, man sammelt so vieles an, an welchen alles Erinnerungen hängen. Und diese Erinnerungen sind ja schön. Nur wenn sie zu viel werden, dann stören sie, dass man sein Leben weiter entfalten kann. Und dann ist es gut zu überlegen, was sind die Dinge mit den stärksten Erinnerungen und welche mit den schwachen Erinnerungen. Und dann ist es besser, wenig Erinnerungen, dafür starke als viele, inflationär. Also, wenn ihr Platz braucht in eurer Wohnung, entfernt die Dinge mit dem geringeren Erinnerungswert. Die Dinge, die ihr nicht braucht, die ihr wenig benutzt. Da fällt mir einiges ein, was auch bei uns rumsteht und wenig benutzt ist. Und ja, schauen wir mal. Also ich spreche auch zu mir. Wenn du Platz schaffst in dir, dann ist es auch gut aufzuräumen mit unklaren Beziehungen. Also, wo ist denn dran, dass man mit Menschen wieder ins Reine kommt? Ins Reine heißt nicht unbedingt, dass man jeden umarmen muss, sondern dass einen diese Beziehung, die einen nicht mehr auffrisst, nicht mehr belastet. Das ist schon viel. Also, dass man Versöhnung und Frieden sucht im inneren Haus, damit sich das eigene Herz auf das Wesentliche konzentrieren kann. All diese Beziehungen, denen wir ausgesetzt sind, die beschäftigen uns ja täglich in der Nacht. Dann geht man mit dem Schlaf mit und dann ist das. Und manchmal ist das so, es löst sich nie auf. Immer wieder dasselbe. Und genau da dürfen wir aufräumen. Versöhnung und Frieden suchen, damit das Herz sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und dann haben auch wir hier mit diesem Haus, mit dieser Christuskirche, eine Wohnung, ein Haus der Gemeinschaft. Es ist massiv, es ist kein Zelt, es hat einen Nachhof, also kein Vorhof, Nachhof. Wir haben hier ein Versammlungssaal, in dem wir Gemeinschaft pflegen können. Wir haben hier vorn einen Tisch als Abendmahlstisch mit dem Kreuz und dem Wort der Schrift. Hier ist das Heilige der Gemeinde, nicht nur symbolisch. Und wir können uns treffen, um dieses Wort in uns aufzunehmen. Und dann ist die Frage, wie möchtest du dich einbringen, um dass dieses Haus hier wohnlich wird? Und es haben sich ganz viele schon eingebracht. Zum Beispiel, dass es hier warm wird, hängt damit zusammen, dass Friedemann viele, viele Stunden auch damit verbracht hat, diese Heizungssteuerung in Gang zu kriegen. Und wir haben geschwitzt darüber, wie das hinhaut. Und das hat zu Anfang nicht funktioniert. Und jetzt ist das so wunderbar, dass jeder Raum einzeln zu regeln ist, viel besser als vorher. Es ist kalt, dann klick, 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 wird gleich wieder warm. Es haben sich Leute gefunden. Maria hat gesagt, oh, mir geht es überhaupt nicht gut. Ich kann nicht dafür sorgen, dass wir nachher was zu essen und zu trinken haben. Sofort haben sich Leute gefunden, die eingesprungen sind, um nachher anzubieten, dass wir Gemeinschaft pflegen können. Die Anna hat gesagt, dem Johann geht es nicht gut. Ich kann leider die Kinder nicht betreuen. Die wollen ja auch Gemeinschaft haben. Ja? Und Alina ist eingesprungen. Und hat gesagt, auch da baue ich Wohnung mit. Ich gebe einen Raum, dass Menschen sich treffen können, Kinder. Hier, Birgit, du warst vorhin unterwegs und hast noch Blumen zusammengesucht und hast gesehen, unten dieser große Strauß, der könnte passen. und hast dich hier hochgestellt, damit wir uns hier wohlfühlen können. Und Reinhard, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden und Tage du verbracht hast hier, um dort und hier zu werkeln und das und jenes zu machen, nur damit es hier schön wird und dass wir uns wohlfühlen können und hier wohnen können. Und dass wir auch Christen anderer Glaubensrichtung auch hier beherbergen können, dass auch sie wohnen können, dass auch sie zu Hause sein können, auch wenn das nicht immer unproblematisch ist und wir auch hin und wieder sortieren müssen. Auch das ist ein Geschenk. Und so ist es auch für mich zu erleben, dass es schön ist, hier zu sein und gestalten zu können. Dieses Haus mitgestalten zu können. Dieses Haus muss nicht hässlicher aussehen als unsere eigenen Häuser und Wohnungen. Dieses Haus soll eigentlich schöner aussehen, soll eigentlich prächtiger sein. Leute sollen sich wohlfühlen hier. Sie sollen Gemeinschaft pflegen können. Also, wenn ihr euch überlegt, wo könnt ihr in diesem Haus euch einbringen, dann ist das ein guter Gedanke, das euch auch hilft, in der eigenen kleinen Wohnung sich wieder wohler zu fühlen. Weil das hier ist ein Teil des Hauses des Höchsten. Ja, und ein letzter Punkt ist, wenn ihr nun Platz geschaffen habt in eurer Wohnung, dann schaut mal, ob ihr einen Teil in dieser Wohnung habt, in dem ihr euch zurückziehen könnt und tiefe Gedanken bewegen könnt. Dass ihr also wirklich Ruhe habt, dass wenn immer zum Beispiel Trubel ist bei Familien, dann braucht man so einen Rückzugsort, der Keller, die Toilette, der Dachboden, die Speisekammer. Jesus sagt ja auch, geht in euer Kämmerlein. Ihr braucht diesen Rückzugsort. Und dort kann zum Beispiel eine Menora stehen. Dort kann ein Kreuz hängen. Dort kann eine Blume sein. Oder etwas, was man selbst sich geschaffen hat zur Erinnerung. Dass man dort zur Ruhe kommt und in das innere Heiligtum kommen kann, dann schaut mal, ob ihr so ein kleines Eckchen einrichten könnt, dass ihr eure Wohnung ein Stück auch strukturiert, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, kann man ja als so, naja, so im kleinen Maßstab so als Bild nehmen. Ja, Vorhof ist die Diele, da müssen die Schuhe dann ausgezogen werden, damit man nicht alles dreckig macht. Und dann gibt es einen Bereich, da kann man gerne Gäste empfangen, da kann man auch mal wuselig zugehen, da kann man auch mal kleckern. Und dann gibt es aber einen Bereich, den behütet man wie seine Seele, so ganz abgeschlossen. Und das ist gut so. Diese Einrichtungstipps möchte ich euch mitgeben. Und wir sind berufen dazu, im Heiligtum zu dienen, das Heiligtum aufzusuchen. Und beim nächsten Mal wollen wir direkt hinein und wollen schauen, was wir dort tun können, und wie wir dort sein können. Und wir sind berufen, weil wir Könige und Priester sind vor Gott. Und das steht ja in Offenbarung 1, Vers 5. Und wir singen es nach jedem Abendmahl. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Und uns gemacht hat zu einem Heiligtum, zu einem Königtum. Zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.